NDR Info. Themen des Tages.
Jetzt wird über Frieden geredet. Mal sehen, wie lange. Pakistans Regierung leitet als Vermittler die Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Und im Vorfeld gehen die Ansichten noch weit auseinander, worauf man sich schon verständigt hat und was man am Ende vereinbaren will. Ein NDR-Info-Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Abend. Vizekanzler Klingbeil lud heute Experten ins Finanzministerium, um über Maßnahmen gegen die hohen Benzinpreise zu sprechen. Ich spreche darüber mit der Fraktionschefin der Grünen, Britta Hasselmann. Morgen beginnen die Gespräche zwischen den Delegationen der USA und des Irans in Islamabad. Nach 5 Wochen Krieg und einer bereits angelaufenen Waffenpause kann man so den Konflikt am Tisch entschärfen, der die Welt schon in den Abgrund blicken ließ und die Weltwirtschaft hineinschubste. Darüber habe ich mit Lena Bodewein im Studio Neu-Delhi gesprochen. Wer verhandelt für die USA und wer aus der ja durch gezielte Tötungen dezimierten Führung des Iran ist nach Pakistan geschickt worden?
Also für die USA wird das Vizepräsident J.D. Vance sein. Der hat sich heute Nachmittag auf den Weg gemacht. Er wird 16 Stunden unterwegs sein. Also nach hiesiger Zeit am Vormittag in Islamabad eintreffen. Und damit ist er der ranghöchste Besucher in Pakistan seit mehr als 20 Jahren aus den USA. Er wird begleitet von Steve Witkoff und Jared Kushner, die als Sondergesandte gelten, aber auch durch Krypto-Deals und Immobilieninteressen irgendwie auch geschäftlich unterwegs sind nach Pakistan. Und aus dem Iran soll Außenminister Abbas Araghchi zusammen mit dem Parlamentspräsidenten Bagheer Ghalibaf unterwegs sein. Der ist ein Protégé von Ali Khamenei und Vertrauter von dessen Sohn Mojtaba, dem jetzigen obersten Führer. Und Mojtaba Khamenei hat jetzt beim Freitagsgebet heute auch dem Nationalen Sicherheitsrat die Erlaubnis gegeben, die Waffenruhe zu akzeptieren, die ja seit Mittwoch gilt. Und das war ein strittiger Punkt, denn der Iran hat bisher darauf bestanden, dass die Feuerpause auch für den Libanon gelten sollte. Aber das haben die USA ganz anders gesehen. Israel und Libanon werden nicht mit einbezogen und die wollen ja jetzt auch separat verhandeln.
Und wird man sich gegenüber sitzen ab morgen oder müssen die Pakistanis von Saal zu Saal pendeln und die Ja's und Neins überbringen?
Also der Veranstaltungsort, das Serena, es ist ein schickes Hotel hinter Palmen und einem 3 Kilometer breiten Sicherheitskordon gelegen. Das ist groß genug, dass sich die Delegationen nicht begegnen müssen. Und es befinden sich nach verschiedenen Quellen schon Vorauskommandos aus beiden Ländern da und die sogenannten Konferenz-Wallahs, die schon mal die Lage sondieren und vorbereiten. Und Pakistan hat da als Nachrichtenvermittler fungiert. Also es ist jeder in seinem Flügel und bespricht sich und dann pendelt sozusagen der Premier selbst in einem Konferenzmarathon hin und her und überbringt die bisherigen Stände. Und wie das dann aussieht, wenn die großen Namen da sind, das ist nicht klar. Vielleicht soll es eine Zeremonie geben, falls man sich auf etwas einigt. Islamabad ist auf jeden Fall zu allem bereit.
Wie ist eigentlich die heimliche Atommacht Pakistan, die ja selbst aktuell im Krieg mit Afghanistan ist und im vergangenen Jahr mit Indien im Krieg war, in diese prominente Vermittlerrolle geraten?
Ja, mehrere Gründe. Also zum einen hat Pakistan sich gerade nach dem Krieg mit Indien einen guten Ruf bei den USA erworben, weil sie sich bedankt haben und anerkannt haben, dass Trump den Frieden zwischen Pakistan und Indien vermittelt habe. Das hat Indien nicht getan und seitdem war Indien sozusagen nicht mehr gut angesehen bei den USA. Pakistan möchte auch nicht in diesen Konflikt zwischen Iran und den USA hereingeraten. Es steht ja eher auf der Seite von Saudi-Arabien und damit auf der Seite der Rivalen des Iran. Und es möchte nicht zerrieben werden. Es hat eine lange Grenze mit dem Iran und fürchtet auch, dass viele Flüchtlinge aus dem Land zu ihnen kommen könnten, wenn der Konflikt weiter andauert. Außerdem ist es darauf angewiesen, dass Öl über den Iran hinausgelassen wird, denn es hat eine sehr schwache Wirtschaft und lange kann sie hohe Energiepreise nicht durchhalten. Und zu guter Letzt ist es Imagepflege, denn Pakistan stand lange nicht auf der geopolitischen Agenda und jetzt kennt jeder den Namen. Und es möchte halt nicht immer nur mit gescheitertem Staat, Osama bin Laden oder als Hort der Taliban irgendwie benannt werden. Und es möchte seinem Erzrivalen Indien eins auswischen.
Lena Bodewein über den Ausgangspunkt der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Darüber habe ich mit Jeffrey Ratke gesprochen. Der Präsident des American-German Institutes in Washington hat selbst Erfahrungen im diplomatischen Dienst der USA und hat auch im State Department gearbeitet, also im amerikanischen Außenministerium. Die USA haben ihre Angriffe auf den Iran gestartet, als man gerade unter Vermittlung des Oman in Genf über das Atomprogramm verhandelte. Ist die Verhandlungsposition 6 Wochen später in Islamabad unter Vermittlung Pakistans für die USA besser?
Ich denke nicht. Also die Iraner haben natürlich sehr große Schäden erlitten und einstecken müssen. Und die sind geschwächt auf der einen Seite. Aber für die USA, die sind nicht näher an die verschiedenen Ziele, die Donald Trump genannt hat im Laufe der Kampfhandlungen. Öffnung der Straße von Hormuz, Ende des Nuklearprogramms des Iran, Ende des Raketenprogramms des Iran, politischer Wechsel im Lande, das ist alles ferngeblieben.
Was wollen und was müssen die USA dann in Islamabad erreichen, damit man zumindest aus Trumps Sicht sagen kann, das waren unsere Ziele und jetzt haben wir sie mit einer Extrarunde Gespräche am Ende alle erreicht?
Ja, das ist die große Frage. Die USA brauchen zumindest den Schein eines Sieges, eine Rückkehr zur Normalität. Und das hieße denn zum Beispiel die Öffnung der Straße von Hormuz. Und das ist aus meiner Sicht das Mindeste, was man erreichen müsse. Donald Trump hat verschiedentlich über die Kriegsziele gesprochen. Er nennt nicht immer alle 4 oder 5 Ziele und er kann das vielleicht als Gewinn verkaufen, wenn er das wollte. Das löst aber nicht die langfristigen Probleme.
Der Iran kann verhandeln, muss aber eigentlich nicht. Und er kann auch, wie in einem Mühlespiel, Herr Ratke, die Straße von Hormuz zuziehen und öffnen. Übrigens ein Thema, das es vor dem Krieg ja noch gar nicht gab. Diktiert der Ölpreis dann die US-Verhandlungslinie? Und die Iraner wissen das und sie diktieren ja den Ölpreis.
So einfach ist es nicht. Die weltwirtschaftliche Lage spielt sicher eine Rolle für die USA. Trump achtet auf die Börsenwerte und die Indizien aus der Wirtschaft. Das auf jeden Fall. Aber noch wichtiger sind wahrscheinlich die Zustimmungswerten zu Hause für Donald Trump und seine Regierung. Und die sinken. Nur 35% der Amerikaner haben Vertrauen in Trumps Entscheidungsvermögen in Bezug auf den Iran. 2/3 wollen ein schnelles Ende des Krieges. Und überhaupt ist die Zustimmung für Donald Trump unter 40% in praktisch allen verschiedenen Umfragen. Und das ist das drängendste Problem aus Sicht der Regierung, so wie ich das beurteile.
Ist die Aufhebung der Sanktionen ein Thema in Islamabad? Also können die USA das in den Verhandlungen anbieten, obwohl ja eigentlich gerade die Sanktionen die iranische Führung in eine Richtung bewegen sollen?
Wenn Trump die Aufhebung der Sanktionen auf den Tisch legt, das ist natürlich ein großes Anreiz für die Iraner. Die leiden seit Jahren unter den internationalen Sanktionen und die amerikanischen Sanktionen sind die wichtigsten, weil die durch diese Sekundärmaßnahmen, die ein sehr breites Potenzial haben. Aber es ist so wie mit der Straße von Hormuz. Wenn die USA zig Milliarden Dollar ausgeben, um das Status quo ante wiederherzustellen, dann sieht das ziemlich schlecht aus. Und Trump hat immer seinen Vorgänger, das heißt Barack Obama, kritisiert, dass er Geld fließen ließ an den Iran als Teil des Nuklearabkommens. Und Trump spielt da mit einer Sache, wenn er über Sanktionen spricht, die auch Potenzial für Widerstand in den eigenen Reihen birgt. Insofern kann er das machen. Es müsste aber zu einer besseren Situation führen, als wir jetzt beobachten.
Dass Israel nicht mit am Tisch sitzt, ist wiederum ein Vorteil der USA, weil Trump Netanyahu wieder von der Kette lassen könnte oder zumindest damit drohen könnte?
Vielleicht. Es gab, als diese Feuerpause angekündigt wurde vor ein paar Tagen, gab es auch Unklarheit, ob Israel zustimmte, ob das den Libanon auch betrifft. Und das ist vielleicht ein Hebel für Donald Trump, ist aber auch ein Problem für die Iraner. Die könnten verlangen, dass die israelischen Kampfhandlungen in den Libanon gestoppt werden. Man kommt nicht drum herum, die israelischen Kampfhandlungen werden früher oder später auch an die Tagesordnung gehören.
Sagt Jeffrey Radke, der Ex-Diplomat, ist Präsident des American German Institutes in Washington.
NDR Info. Die Meinung.
Erinnern Sie sich noch? Help is on the way, hatte US-Präsident Trump im Januar getextet, als hunderttausende Menschen im Iran gegen das Regime protestierten und hatte damit auch Hoffnungen geweckt. Doch das war von Anfang an eine Nebelkerze. Um die Menschen im Iran ging es in diesem sinnlosen Krieg zu keinem Zeitpunkt, findet unser Korrespondent Benjamin Weber.
Die großen Verlierer im Irankrieg sind die Iranerinnen und Iraner. Nach 40 Tagen Bombardement von Israel und den USA sind mehr als 1700 zivile Todesopfer zu beklagen. Und das Regime ist immer noch an der Macht. US-Präsident Trump hatte im Januar gesagt, Hilfe sei unterwegs. Bei Protesten hatten Regimekräfte Zehntausende erschossen. Dieses Massaker zeigte vielen im Iran, mit friedlichen Demonstrationen allein kann das Regime nicht abgesetzt werden. Es braucht Hilfe von außen. Aber ein Krieg? Viele ExpertInnen hatten gewarnt, ein Regimewechsel in Teheran sei allein mit Luftangriffen kaum zu bewerkstelligen. Und obwohl viele Menschen im Iran das auch wussten, gehofft haben einige natürlich trotzdem. Diese Hoffnung der Menschen im Iran hat Trump missbraucht. Die USA und Israel würden angreifen, danach sollten die Menschen den Rest besorgen. Das war von Anfang an eine zynische Idee. Unbewaffnete Demonstrierende, darüber war man sich in Washington und in Jerusalem längst im Klaren, unbewaffnete Demonstrierende würden auf der Straße selbstverständlich wieder abgeschlachtet. Aber die Erzählung, wir unterstützen das unterdrückte Volk im Iran auf dem Weg zu Freiheit und Demokratie, war die perfekte Nebelkerze für einen katastrophal schlecht geplanten Krieg. Viele Medien, auch in Deutschland, haben dieses Narrativ geglaubt und weitergetragen. Dabei wurden sie auch angetrieben von engstirnigen IranerInnen im Exil. Einige von ihnen hätten lieber noch mehr Bomben auf das Land ihrer Eltern gesehen. Selbst als Universitäten und Wohngebiete angegriffen wurden, wollten sie sich nicht eingestehen, dass ihre Verwandten und Bekannten im Iran auf diese Weise nicht gerettet werden. Und jetzt? Zwar mag der oberste Führer tot sein, das Regime in Teheran ist weiter an der Macht, repressiv wie eh und je. Die Hinrichtungen in den Gefängnissen zum Beispiel gehen weiter. Zuletzt wurden viele junge Menschen hingerichtet, die friedlich protestiert hatten gegen die Islamische Republik. Deren Vertreter werden ab Freitag also in Islamabad zu Verhandlungen erwartet. Das wäre die Möglichkeit für die USA, auch die Menschenrechtslage anzusprechen. Warum nicht Sicherheitsgarantien für Demonstrierende fordern? Aufhebung der Internetblockade, Abschaffung der Todesstrafe. Im Gegenzug die Sanktionen zu lockern, das wäre zumindest mal ein Ansatz. Stattdessen wird in Pakistan über die Straße von Hormuz verhandelt, damit der Ölpreis fällt, und über das Atomprogramm. Die Menschenrechtslage wird kein Thema sein. Das ist extrem bitter. Aber es ist folgerichtig, denn um die Menschen im Iran ging es in diesem Krieg zu keinem Zeitpunkt.
Die Meinung von Benjamin Weber, ARD-Korrespondent im Studio Istanbul, in den NDR-Info-Themen des Tages. Am Sonntag tagt wohl der Koalitionsausschuss und die Benzinpreise sind ein unausweichliches Thema. Nicht nur Taxifahrer und Spediteure, alle Pendler und viele Branchen leiden seit 5 Wochen darunter und hoffen auf Dämpfung. Gestern hat der Kanzler schon Erwartungsmanagement betrieben und den Deutschen klargemacht, dass die Regierung nicht alle vor allen Marktverwerfungen schützen kann. Heute tankte sein Vizekanzler Kompetenz nach und traf sich mit Wirtschaftsverbänden, Experten und Gewerkschaftern. Überschattet wird aber alles vom Kabinettskrach der beiden Minister, von denen der Kanzler eigentlich gemeinsame Vorschläge erwartet. Dagmar Pepping fasst zusammen.
Friedrich Merz wirkte am Donnerstag wie ein leicht genervter Erziehungsberechtigter. Sollten die Benzinpreise weiter deutlich steigen, werde die Regierung reagieren, kündigte der Kanzler an, mit gezielten Entlastungen. Dann schickte Merz eine Ansage an Katharina Reiche und Lars Klingbeil hinterher.
Ich erwarte von den beiden zuständigen Ministern, insbesondere der Bundeswirtschaftsministerin und dem Bundesfinanzminister, dass sie hier auch zu gemeinsamen Vorschlägen kommen.
Gemeinsame Vorschläge. Der Weg dahin könnte steinig werden. Denn die Wirtschaftsministerin von der CDU schickte am Tag danach dornige Grüße an Lars Klingbeil, den Finanzminister, Vizekanzler und Co-Vorsitzenden der SPD.
Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind. Das führt zu Verwirrung und hilft den Verbrauchern nicht.
Rums. War das ein bewusst gesetzter Treffer Reiches? Denn nahezu zeitgleich hatte Klingbeil Vertreter von Wirtschaftsverbänden, Arbeitgebern und Gewerkschaften zu sich ins Finanzministerium eingeladen. Zu einer Energiekonferenz. Klingbeil und die SPD machen Druck, fordern schnelle Entlastungen für die Verbraucher. Einige der Vorschläge: ein Preisdeckel nach dem Vorbild Luxemburgs, eine vorübergehende Senkung der Energiesteuer und eine Übergewinnsteuer, um die hohen Krisenprofite der Mineralölkonzerne abzuschöpfen.
Ich erteile der Übergewinnsteuer eine klare Absage,
sagt die Wirtschaftsministerin. Was der Finanzminister über Reiches Aussage denkt, nicht bekannt. Nach dem Spitzentreffen in seinem Ministerium äußerte sich Klingbeil nicht öffentlich. Das taten stattdessen andere Sozialdemokraten. Dirk Wiese, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Bundestag, spricht von befremdlichen Einlassungen Reiches, die das Miteinander dieser Koalition massiv in Frage stellen. Es entstehe der Eindruck, Reiche sei leider bis heute nicht im Amt angekommen, erklärt Wiese. Statt gemeinsamer Vorschläge, wie vom Kanzler gefordert, also offener Streit innerhalb der Koalition. Sebastian Hille, der stellvertretende Regierungssprecher, versucht, das Ganze wortreich runterzuspielen.
In dieser Debatte gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen, von Ansätzen, die alle auf dem Tisch liegen. Es ist gut und richtig und legitim, dass man Vorschläge macht innerhalb einer Koalition. Ist das im besten Fall, sind das abgestimmte Vorschläge oder sie werden dann zu abgestimmten Vorschlägen?
Nun gelte es, gemeinsame Lösungen zu finden.
Und genau auf diesem Weg sind wir.
Aus dem Umfeld des Regierungschefs sind später deutlichere Worte zu hören. Der Kanzler sei befremdet über den öffentlichen Schlagabtausch und mahnt Ministerin Reiche zur Zurückhaltung, heißt es dort. Zur Energiepolitik habe es bei einem Gespräch des Kanzlers mit den Ministern eine klare Verabredung gegeben. Das Ziel sei, Vorschläge einvernehmlich zu erarbeiten. Dass ein Bundeskanzler ein Regierungsmitglied öffentlich derart zur Ordnung ruft, kommt nur selten vor.
Dagmar Pepping. Über die Benzinpreise, die Haltung der Bundesregierung und das, was die Grünen jetzt tun würden, habe ich mit der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Britta Hasselmann, gesprochen. Die Ampelregierung hat 2022 eine Benzinpreisbremse beschlossen und durchgezogen. Für 3 Monate wurde der Preis rabattiert durch zeitweise Senkung der Energiesteuer. War das rückblickend betrachtet richtig und eine Blaupause für heute oder verkehrt?
Nein, das war keine gute Idee, am Ende diesen Tankrabatt so zu machen, wie wir ihn gemacht haben. Das Gute in der Situation war, das damalige 9-Euro-Ticket, es ist eingeschlagen und ist von so vielen Bürgerinnen und Bürgern angenommen worden. Über 13 Millionen Tickets verkauft. Das war richtig gut, aber der Tankrabatt war keine gute Idee. Wir glauben deshalb, dass es jetzt notwendig ist, ganz konkrete Maßnahmen wie die Absenkung der Stromsteuer für alle, für die Industrie, für das Handwerk und die Bürgerinnen und Bürger sofort zu veranlassen. Eine Übergewinnsteuer, mit der Krisengewinne der Ölmultis abgeschöpft werden und eben wieder ein 9-Euro-Ticket für diejenigen, die die Möglichkeit und Zugänge zum ÖPNV haben, zu finanzieren. In dieser Krise muss jetzt gehandelt werden und ein Tempolimit auf Autobahnen dient nicht nur der Sicherheit, sondern kann auch erheblich den Energieverbrauch, den Spritverbrauch reduzieren, sodass eben diejenigen, die auf ein Auto angewiesen sind, dass wir da mehr Verfügbarkeit in dieser Krisensituation haben.
Das Spritpaket vom März mit der einmaligen Erhöhung der Preise pro Tag hatten die Grünen im Bundestag mitbeschlossen. Hält es, was Sie sich davon versprochen haben?
Leider nein. Also Und das ist auch symptomatisch für diese Koalition. Die Koalition hat ja sofort eine Taskforce eingesetzt, die getagt hat, immer wieder. Und hat sich davon versprochen, dass diese Regelung, nur einmal am Tag Preise zu erhöhen, dazu führt, dass man das einigermaßen in den Griff bekommt. Wir haben in dieser Situation im Parlament gesagt, okay, wenn die Fachleute, wenn die Koalition davon überzeugt ist, werden wir hier nicht im Weg stehen. Denn es geht um konkrete Entlastung für Bürgerinnen und Bürger. Aber man muss einfach sagen, dass jeden Tag ja dann um die Mittagszeit die Preise kräftig erhöht wurden. Mhm. Und dass es nicht dazu geführt hat, dass man das irgendwie unter Kontrolle hatte. Deshalb glauben wir wirklich, dass es an der Zeit ist, mit einer Übergewinnsteuer auch ein klares Signal zu senden, dass Krisengewinne von Ölmultis auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger, die auf das Auto angewiesen sind, um zum Beispiel zur Arbeit zu kommen oder im Pflegedienst zu arbeiten, dass wir dem begegnen müssen.
Was die heutige Regierung mit der Ampel und ihren Beschlüssen 2022 verbindet, ist Streit zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium über die richtigen Maßnahmen gegen die hohen Kraftstoffpreise. Spielt Kanzler Merz dabei eine glücklichere Rolle als sein Vorgänger?
Also ich fand die gestrigen Aussagen von Kanzler Merz absolut enttäuschend, denn viele Menschen haben auf ein klares Signal der dringend notwendigen finanziellen Entlastung im Alltag gewartet. Und letztlich war seine Botschaft, kurzfristige Entscheidungen wird es nicht geben. Ich halte das für verantwortungslos. Und diese Koalition, die ja jetzt ein Jahr sozusagen nach dem Koalitionsvertrag zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit Arbeitsverweigerung agiert. Wir erleben ständigen Streit, ständige Ankündigungen von Maßnahmen und letztlich passiert in der Sache nichts. Und dafür steht ganz symptomatisch, insbesondere in dieser krisenhaften Situation, auch die Wirtschaftsministerin Reiche. Ihre Leistungsbilanz ist aus meiner Sicht verheerend. Und es verunsichert Bürgerinnen und Bürger, wenn jetzt jeden Tag ein neuer Vorschlag kommt, am Ende aber nichts Tragfähiges von dieser Koalition auf den Weg gebracht wird.
In Ihrer Liste von Vorschlägen, die wir eben gehört haben, war der Rabatt nicht mehr drin. Das hatten Sie auch erläutert. Wie ist das mit der Pendlerpauschale, die ja auch Menschen ohne Auto zugute käme? Aber eben erst, wenn das Finanzamt 2027 zu Ende geprüft hat. Das käme zu spät als Entlastung?
Ja, das ist eben das Problem. Das ist keine konkrete Entlastung, gerade von Menschen mit kleinen, mittleren Einkommen. Je höher das Einkommen, desto höher auch sozusagen am Ende dann im nächsten Jahr nachgelagert über die Steuer die Rückerstattung. Und das ist doch nicht das, was wir jetzt gerade brauchen. Wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen für Bürgerinnen und Bürger, die besonders belastet sind, die in ihrem Alltag jeden Tag spüren, dass es sich in allen Bereichen verteuert hat. Und deshalb die Absenkung der Stromsteuer für alle. Ich frage mich, was hindert diese Koalition daran, das zu tun? So, und das Gleiche gilt ja auch für andere Maßnahmen mit Blick auf das Tempolimit. Und diese 2 Wochen in der Osterzeit, die hat diese Regierung ganz offenbar überhaupt nicht genutzt, sich jetzt darauf einzustellen, was können wir an konkreten Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger bringen?
Noch eine konkrete Maßnahme möchte ich ansprechen und abfragen. In Luxemburg, steht jetzt nicht unter Sozialismusverdacht, das Land, legt das Wirtschaftsministerium Obergrenzen für den Sprit fest. Die Ministerpräsidentin des Saarlands, von wo aus sich ja eine Fahrt zum Tanken beim Nachbarn lohnt, wir reden von 60% Preisabstand, schlägt vor, das in Deutschland auch zu tun. Mit Recht?
Also ich glaube, dass die Wirkungsweise dieses Modells auch noch nicht abschließend geklärt ist. Und bevor wir jetzt wieder ein konkretes Modell wie diese 12-Uhr-Tankregelung auf den Weg bringen, die am Ende keine Wirksamkeit hat, lassen wir uns doch darauf konzentrieren, konkrete Maßnahmen, wo wir wissen, dass sie zu Entlastungen führen, auf den Weg zu bringen.
sagt Britta Hasselmann, Co-Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Freitag.